Am Mikrofon ist Michael Langer. Heute zu Gast bei uns im Studio ist Regula Stempfli. Die gebürtige Bernerin ist Doktorin der Geschichte, darüber hinaus Philosophin, Politologin und Medienwissenschaftlerin, die sich weiteres Renommee als Kolumnistin vor allem in ihrem Heimatland erwarb und als Sachbuchautorin im ganzen deutschsprachigen Raum. Sie sitzt in mehreren europäischen Gremien, arbeitet als Dozentin und Beraterin an verschiedenen internationalen Institutionen und Hochschulen. Ihre Doktorarbeit unter dem Titel »Mit der Schürze in die Landesverteidigung« handelte von der Rolle der Frau im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Außen Prada, innen Leer, die Macht des richtigen Friseurs über Bilder, Medien und Frauen heißen zwei andere Bücher aus ihrer Spitzenfeder. Zu ihren jüngsten Veröffentlichungen zählt das Buch »Die Vermessung der Frau« von Botox, Hormonen und anderem Irrsinn, worüber wir uns heute bei den Zwischentönen auch unterhalten werden. Und damit erst einmal herzlich willkommen, Regula Stempfli. Guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Frau Stempfli, Ihr kluges, scharfsinniges und schön zu lesendes Buch, wie ich finde, »Die Vermessung der Frau«, schließt die Männer als Leser, wenn ich das so sagen darf, beileibe nicht aus. Es behandelt im Grunde genommen Themen, die auch die sogenannten Herren der Schöpfung betreffen. Also ich gebe sofort gern zu, dass bestimmte Schönheitsoperationen für die Damen reserviert sind, aber Schönheitswahn und Körperkult, worum es, wenn ich das so grob sagen darf, im weitesten Sinne geht, betrifft eigentlich alle Leute.
Selbstverständlich, und vor allem sagt aber der Titel alles aus über die Machtzusammenhänge einer weiblichen Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Denn eigentlich wollte ich ja das Buch schreiben, Gott ist tot, es lebe der Körper. Das war einer der Arbeitstitel. Der andere war Tatort Körper, wie wir Menschen uns mehr und mehr in eine Biodiktatur begeben. Nun ist es aber so, dass der Büchermarkt im deutschsprachigen Raum vor allem von Frauen lebt. Also 80% aller Bücher werden von Frauen gekauft. Die kaufen aber nur Bücher, die kaufen nur Sachbücher von Frauen, wenn diese Bücher sich um Wellness, Gesundheit, Diäten oder was auch immer, also oder vielleicht, wenn es hochkommt, noch ein bisschen über Kultur, Klatsch, Tratsch und so weiter bewegen. Also, und Männer kaufen Sachbücher nur, wenn sie von einem Mann geschrieben sind, und Männer kaufen fast nur noch Magazine. Das sind natürlich Mehrheitsangaben, die ich normalerweise immer völlig verabscheue. Aber diese Analyse hat dann dazu geführt, dass ich eben nicht Gott ist tot, es lebe der Körper mit dem Verlag so publizieren konnte, sondern kam dann zur Die Vermessung der Frau, weil Die Vermessung des Menschen war ja schon ein Titel. Nein, Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann, genau. Die Vermessung des Menschen wäre auch gut gewesen, aber dann wäre es kein Bestseller geworden. Also Sie sehen, die Komplexität des Denkens über Menschen, Politik, Biologie, über Menschenbilder insgesamt, diese Komplexität hat sich auch im Werdegang nicht nur meiner Studien, sondern auch der Publikation dieses Buches ergeben. Also und sagt ganz viel aus über die Themen, die ich im Buch auch behandle. Und selbstverständlich geht es die Herren der Schöpfung an. Nur wollen die sich lieber punkto Philosophie und Politik und Zahlen vom leider verstorbenen Frank Schirmacher etwas erklären lassen oder vielleicht vom schönen Philosophen Richard David Precht, aber sicher nicht von einer, deren Name Stempfli eigentlich nicht auf ein wahnsinnig neue Zusammenhänge der Welt schließen lässt.
Vom schönen Philosophen Richard David Precht. Dabei sehen Sie auch verdammt gut aus, was manche Journalisten irritiert. Ich hab's ja nicht glauben wollen. Als wir reingegangen sind ins Studio, haben Sie mir gesagt, was Sie von Journalisten sehr oft gefragt werden. Stimmt das wirklich?
Absolut.
Wie groß sind Sie? Was wiegen Sie?
Ja, genau, wie schön bin ich. Und dann sage ich immer, also Sie würden wahrscheinlich auch den Heiland nach der Bergpredigt fragen, jetzt mal ehrlich, Jesus, wie viele Huren hast du schon besucht und wie viele Villen gehören dir? Es ist alles nicht übertrieben. Es ist tatsächlich, gibt es gegenüber Frauen im deutschsprachigen, also ich sage extra im deutschsprachigen Raum, weil ich habe ja lange in Brüssel gelebt und das war tatsächlich anders. Also bei Französinnen ist es wirklich ganz, ganz anders. Da ist es normal, dass es intellektuelle Frauen gibt. Aber ich wurde in der Schweiz beispielsweise anlässlich des 40-jährigen Frauenstimmen- und Wahlrechts, also das Jubiläum, wurde ich von einem Journalisten, und zwar nicht von einem jungen, unbedarften, naiven, sondern einem sehr gesetzten Redaktor, tatsächlich gefragt. Drei Fragen warf er mir an den Kopf. Sind Sie eitel? Sind Sie gerne eine Frau? Und was halten Sie vom starken Geschlecht? Das sind so großartig. Wie wollen Sie da antworten? Beim Sind Sie eitel habe ich gesagt, ja, natürlich, hoffentlich sieht man das auch. Dann sind Sie gerne eine Frau, habe ich sofort geantwortet, ja, ich habe noch nichts Besseres probiert. Und was halten Sie vom starken Geschlecht? Das ist ja klar, dass das aus meinem Munde kommen würde. Ich halte alles vom starken Geschlecht, schließlich gehöre ich dazu. Wenn natürlich solche Gespräche dann beginnen, ist es klar, dass es dann auch sehr schwer ist, wieder auf eine sachliche Ebene zu kommen, indem genau das nicht verwechselt wird, was ich ja im Buch auch immer wieder erwähne, nämlich, dass vom Körper auf den Menschen geschlossen wird, auf ein bestimmtes Bild, oder also von einem Jahrgangskilo- und Zentimeterverhältnis, von einer Kategorie sofort auf die Wirkung des betreffenden Menschen und auf das Recht des betreffenden Menschen auf gewisse Jobs und so geschlossen wird. Also Sie sehen, es ist sehr viel verknüpft und ich habe in der Vermessung der Frau auch solche persönliche Erlebnisse mit der philosophischen Erkenntnis verknüpft, um zu erklären, was sich eigentlich vor unseren Augen abspielt und wie wir das auch interpretieren könnten.
Das Buch ist in der Tat auch ein herrliches Kaleidoskop philosophischer Gedanken. Wir kommen da im Verlauf des Gesprächs womöglich noch genauer drauf zurück. Aber weil Sie den Titel nochmal erwähnt haben, die Vermessung der Frau, mir fällt übrigens noch ein, die bezifferte Welt jetzt von Colin Crouch.
Genau, das war es noch.
Also
genau,
die Zahlen, Metaphorik ist aus guten Gründen sehr beliebt und übrigens auch in Ihrem Buch, vielleicht können wir die Kurve auch noch kriegen, warum das alles mit politischen Fragen auch zu tun hat und weniger mit Ästhetik und was das mit Rechnen zu tun hat. Aber ganz kurz noch, ist es Ihnen schwer gefallen, sich auf diese Marketingentscheidung einzulassen, was Ihren Titel betrifft und das auf die Frau zu reduzieren im Titel, wiewohl es alle angeht?
Sehr, ja. Das ist wie alles in meinem Leben. Es war immer wieder ein Entscheid zwischen Haben oder Sein. Wenn es nach mir ginge, würden gewisse Prozesse anders aussehen. Also ich hätte auch andere Möglichkeiten, Räume und Zeiten, um mich so einzubringen. Aber wer das Wagnis der Öffentlichkeit so sucht, auch wie ich, muss sich mit gewissen Gegebenheiten arrangieren. Es ist mir schwer gefallen. Andererseits habe ich einen wunderbaren Verlagsleiter, Thomas Schmitz, beim Gütersloher Verlag, der mich immer wieder unterstützt hat. Und dann war es dann schon auch richtig, aus marketingtechnischen Gründen diesen Entscheid zu treffen. Aber natürlich werde ich jetzt die nächsten 4 Jahre wieder ein völliges Denkbuch verfassen, das sich nicht als Bestseller verkaufen wird und auch nicht diesem Anspruch genügen muss.
Jetzt weiß ich nicht, ob Sie mich neugierig auf das neue Buch gemacht haben, was Sie im Begriff sind zu schreiben. Das wäre vermessen, jetzt darüber zu reden.
Und es wäre vor allem schade, weil sonst, weil ich ziemlich Avantgarde. Ich habe ja zum Beispiel die Hannah Arendt-Interpretation über die Algorithmen. Also ich habe Hannah Arendt genommen, um die Medienwirklichkeit zu erklären und habe schon 2007 von der Herrschaft der Algorithmen gesprochen. Also ich war wirklich vor meiner Zeit. Also jetzt ist es in aller Munde, jetzt kommt es über die Vermessung des Menschen und mit den Apps und so, das finden jetzt die Journalisten alle toll. Und deshalb, geben Sie mir 4 Jahre Zeit, dann wissen Sie, dass wir in 8 Jahren dann darüber reden werden. Sie merken, ich bin ganz viele, vor allem auch sehr bescheiden.
Und, ja, ich merke schon. Und vor allem wir können uns auch noch über die Macht der Algorithmen unterhalten und was das mit Hannah Arendt, mit der großen Philosophin, zu tun
gerne
hat, die
Sie... Darf ich hier? Ja, dürfte ich hier
ich würde,
einen Satz sagen?
Wenn Sie, ja. Einen Satz, aber machen Sie das Fass nicht gleich ganz auf, weil ich bin auch noch gespannt auf Ihren ersten Musikwunsch. Eden heißt der.
Wobei, wenn wir jetzt den ersten Musikwunsch haben, ist auch wunderbar, der passt zu Hannah Arendt, weil Eden, also mit dem Titel Eden, ist für mich schon ein Paradies des Denkens im Sinne einer Denkanleitung mit Hannah Arendt verbindbar, weil ich bin schon im Studium auf sie gestoßen, also im Geschichtsstudium, aber über ihre Totalitarismusstudien. Aber 2003, als ich die Vita Activa zur Hand nahm, um die Unwirklichkeit der Wirklichkeit in den Medien beschreiben zu wollen, ist mir tatsächlich eine Welt neu aufgegangen. Und jetzt zum ersten Stück. Eden, Hoverphonic, ist eine belgische Band. Wunderbarer Sound. Und Belgien, also vor allem Brüssel, ist mein Herz. Ich habe 17 Jahre dort gewohnt, mich auch beklagt. Es war nicht nur einfach. Ich muss aber sagen, ich vermisse es, je länger ich nicht mehr in Brüssel wohne, seit 1-2 Jahren, umso mehr vermisse ich diese großartige, wilde, chaotische, unzähmbare Stadt.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde der Musiktitel aus der Originalfassung entfernt.
Die Politologin und Philosophin Regula Stempfli ist heute zu Gast bei den Zwischentönen und sie hat sich diesen Popsong aus Belgien gewünscht. Eden heißt er und Hoverphonic die Band. Und Sie verbinden das auch mit den Landschaften Belgiens und der Schweiz.
Ja, also nicht unbedingt mit Belgien, aber ich habe das oft auf meinem Ohr natürlich, wenn ich mit dem Zug von Brüssel nach Bern oder Zürich gefahren bin. Und dann so dieses Du-Du-Du, also dieser Alphorn-Klang. Also es ist natürlich kein Alphorn, aber dieses Horn passt wahnsinnig in die unfassbar schöne Landschaft der Schweiz. Also man kann über die Schweiz viel sagen. Sie ist wirklich ein unendlich, also wie das Paradies auf Erden, aber nur was die Landschaft betrifft, leider nicht was die Menschen. Aber das wäre jetzt eine ironische Bemerkung gewesen.
Wollen wir auf den Optimierungswahn zurückkommen und da im Besonderen, weil Sie haben vorhin schon angesetzt, was zu Hannah Arendt zu sagen.
Ja, und ich möchte vielleicht hier etwas präzisieren wegen dem Optimierungswahn. Das klingt dann so negativ und dann werde ich sofort in die kulturpessimistische Ecke geschoben, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Weil mir geht es ja eigentlich darum, zu erklären, dass das, was wir mit uns anstellen als Menschen und unserem Körper, dass es nicht mit objektiven Maßstäben, mit der Gesundheitspolitik oder unserem Alter, eben nicht mit unserem Jahrgang, Kilo- und Zentimeterverhältnis zu tun hat, sondern mit der Politik. Und da müssen Sie wirklich mal ganz, ganz lange darüber nachdenken. Also ich bin sehr radikal, wenn es darum geht, in politischen Vorschlägen und dem Erscheinungsbild von Menschen den Finger drauf zu drücken, ähnlich wie Foucault, aber ich bin noch viel radikaler als Foucault, um zu zeigen, wie Politik und Wirtschaft und die Kultur, die Sprache sowieso auch den Körper gestaltet. Ich gehe aber nicht so weit wie Judith Butler, die als klassische Genderwissenschaftlerin ja sagt, alles ist konstruiert, die auch als Philosophin auf die Zahlen setzt seit Wittgenstein. Das ist ja wirklich unsere große Tragik der Philosophen und Philosophinnen zum Teil. Sondern ich bin wirklich eine, und da kommt jetzt die Hannah Arendt ins Spiel, die ganz genau hinschaut, wie schaut uns die Welt entgegen. also die Interpretation eines Verhältnisses von Welt und Mensch, das immer auch mit Politik und vor allem mit der Macht zu tun hat. Und in neuester Zeit scheren sich die Philosophen und Philosophinnen überhaupt nicht mehr um die Machtfrage. Die Ökonomen stellen sie dann und beantworten sie falsch. Aber ich möchte zu Hannah Arendt, damit es nicht zu abstrakt klingt, habe ich immer ein Beispiel. Also wenn Sie beispielsweise zu den Menschen gehören, die ihre runden Geburtstage mit großem Tamtam begehen, dann erkläre ich Ihnen mit Hannah Arendt, weshalb Sie heutzutage in Ihrem Leben ausgerechnet das feiern, wofür Sie eigentlich nichts können. Es ist ja eigentlich sollten Sie nur Ihre Mutter feiern und nicht Ihren 40. Geburtstag beispielsweise. Noch schlimmer ist natürlich, gehören Sie zu den Frauen, die vom Märchenprinzen und weißer Hochzeit träumen. So weise ich Sie wiederum mit Hannah Arendt sanft, aber nachdrücklich darauf hin, dass sie so der Entsinnlichung der Welt, also dem Weltverlust, dem Real, also dem Weltverlust, der sich eben auf Schemata zurückzieht, dass sie hier die Entsinnlichung der Welt eigentlich feiern. Und wie machen sie das? Sie begegnen dem mit einer privaten Wiederverzauberung. Das ist ja das Absurde. Also je mehr wir nicht mehr unseren sinnlichen Erfahrungen von Hören, Schmecken, Riechen, Essen vertrauen, sondern Apps, Gesundheits-Apps oder sonstigen Vermessen oder Computertomographen und so weiter und so fort. Also je mehr wir uns völlig der realen Welt entfernen, umso mehr verketschen wir dann die Welt. Also umso mehr inszenieren wir Dinge, die eigentlich mit der realen Welt dann nichts mehr zu tun haben, eben wie die Feier eines Märchenprinzen. Und das all diese Gedanken habe ich entwickelt aus dem Satz von Hannah Arendt, die da sagt, nur ein Privatleben führen heißt in erster Linie, in einem Zustand zu leben, in dem man ganz wesentlicher menschlicher Dinge beraubt ist. Also diese Kritik von Hannah Arendt an der Privatisierung unsere Lebenszusammenhänge, die war schon 1959 wirklich treffend und noch viel treffender als die Verdinglichungsanalyse bei Marx, finde ich. Haben wir immer großen Streit zu Hause. Aber das lohnt sich, darüber nachzudenken. Also diese Absurdität einer wirklichen Welt, die vermessen wird, die auf ein abstraktes Zahl, auf eine Zahl reduziert wird. Eben wahre Liebe ist nur noch Chemie. Die wahre Partnerwahl soll via Algorithmus stattfinden. Also all diese neuen Trends, die wahnsinnig propagiert werden durch Medien, Kultur, sowieso durch die Ökonomie und die Politik. Politik wird ja jetzt auch vermessen in Umfragen. Also all dies. Je mehr so Dinge stattfinden, umso schrecklicher wird dann das Privatleben verkitscht. Ich sage dem immer, also deshalb hat ein Hardcore-Pornodarsteller wahrscheinlich, der wird mit Plüschtierchen im Bettchen schlafen bei sich zu Hause. Also das sind so Analysen, die haben nichts mit Kulturpessimismus zu tun, sondern die haben damit zu tun, dass ich ein Bild zeichne und mit großer Energie dann immer ab und zu sage, Mensch, schaut doch mal hin, was um uns nicht nur passiert, sondern wie wir als menschliche oder überhaupt als Lebewesen dargestellt werden. Und jetzt wird es ein bisschen hart. Meine Konsequenz heutzutage ist, das war noch nicht bei der Vermessung der Frau oder bei der Macht des richtigen Friseurs, meine Konsequenz davon ist schon auch auf die Tierwelt zu schauen und plötzlich zu realisieren, früher oder später, so wie wir jetzt lebende Tiere wie Tote schon behandeln, könnte es auch sein, dass wir früher oder später lebende Menschen wie tote Menschen behandeln, respektive wie eine Ware, wie eine Zweckgemeinschaft. Womit wir dann beispielsweise bei der Leihmutterschaft wären, die von ganz vielen Philosophinnen, und ich sage mit Betonung auf Philosophinnen, verteidigt wird.
Das ist ein, also ich würde sagen, die Ökonomisierung, das trifft schon zu, die Diagnose, Frau Stempfli. Ich glaube nicht, dass das so sein könnte, sondern Naja, gucken wir mal. Jetzt nehme ich Ihr Bild auf. Wie behandelt man Tiere? Schauen wir mal in eine Legehennenbatterien. Und dann schauen wir mal die Großraumbüros an oder wie die Fabriken oder die Industrien organisiert werden. Und da wird alles auf Rentabilität ausgerichtet.
Ja,
und da passt der Mensch als Kostenfaktor schon rein. Also ich würde sagen, es ist vielleicht sogar schon unheimlicherweise eingetreten.
Ja, Herr Lange, selbstverständlich habe ich recht. Darf ich jetzt einen Studenten von mir spielen, der das immer wieder sagt? Das ist doch nichts Neues.
Womit? Das wollte ich damit gar nicht gesagt haben.
Ich weiß, ich wollte Sie hier nur provozieren, damit ich einen Punkt machen kann. Weil allein diese Frage, die immer wieder kommt, oder diese Feststellung, gerade von Journalisten, das ist doch nichts Neues, oder das gab es doch schon immer. Genau das sind ideologische Sätze, die, ich nenne es nicht Ökonomisierung, sondern die mit der Verdinglichung zusammenhängen. Das ist ja das Spannende, dass alles neu sein muss. Also auch Gedanken, Ideen, selbst wenn sie überhaupt nicht neu sind, weil ich denke, die meisten Entwürfe sind Übersetzungsleistungen aus klassischen Werken. Also in dem Sinne eigentlich nichts Neues auf Erden. Aber das Neusein ist für mich auch nicht entscheidend. Für mich ist ja entscheidend, mit der Sprache die Welt anders zu erzählen. Für mich bestehen ja Menschen, Tiere, Natur, das Leben an und für sich aus Geschichten.
Frau Stempfli, bis hierhin vielen Dank und bis zu den Nachrichten hören wir, ich kenne die Band überhaupt nicht, Patent Ochsner, heißen die so?
Ja, die heißen eigentlich Patent Ochsner und wir hören Belp Moos, das war ist der Flughafen beim kleinen Bern und der Song ist tatsächlich über das Fernweh. Für mich war von Anfang an klar, aus der Schweiz wegzugehen mit 16, also bin ich weg. Ich habe dann wieder in Bern und Zürich studiert, aber dieses Fernweh begleitet mich seit ich klein bin, weil ich das Gefühl habe, wahrscheinlich jetzt als Interpretation, Fremdsein ist viel einfacher in der Fremde als zu Hause.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde der Musiktitel aus der Originalfassung entfernt.
Welch ein Auftakt zum zweiten Teil unserer heutigen Zwischentöne. Am Mikrofon ist noch immer Michael Langer und weiterhin zu Gast ist heute bei uns die promovierte Historikerin Regula Stempfli, Philosophin, Politologin, Autorin und Dozentin. Sie unterrichtet dreisprachig an diversen Bildungsinstitutionen und publiziert als Mutter dreier Kinder Essays, Aufsätze und Bücher zur politischen Philosophie, zur Medien- und Demokratietheorie und auch zur europäischen Geschichte. Und außerdem kann sie uns jetzt verraten, was wir da eben gehört haben und beileibe nicht alles verstanden. Das Lied stammt von Money Matter und das darf ich noch sagen, Sie haben herzhaft mitgesungen, Frau Stempfli.
Natürlich. Money Matter ist ein großer Poet, leider verstorben in den 70er Jahren. Das Lied hieß «Allo, ein blöder Siech, ein Glünki und ein Sürmu». Oder Schimpfwörter sind Glückssache. Das Berndeutsche ist eine wunderbare, gutturale, poetische Sprache. Es gibt, glaube ich, keinen Dialekt auf Erden. Vielleicht noch das Gaelische, also das Irische oder das ganz Schottische, die Menschen hervorbringt, dass eine Sprache die Menschen auch prägt in einer kraftvollen Art und Weise, wie wir es beispielsweise bei Friedrich Dürrenmatt dann auch nachlesen können. Also ich finde ihn, er ist sowieso mein Herzensautor. Etwas noch zum Hochdeutschen. Das ist ja immer so lustig, wenn ich in Deutschland die Vorträge halte. Denken alle immer, wie wunderbar, also das Schweizerdeutsch dieser Dame verstehen wir perfekt und hervorragend. Endlich, wir können Schweizerdeutsch. Dann muss ich leider die Leute immer darauf aufmerksam machen. Ich spreche Hochdeutsch. Noch höher kann ich nicht. Also ich werd mein Schweiztum im Hochdeutschen nie loswerden, was beispielsweise im Englischen viel weniger der Fall ist. Da fragen mich die Menschen nicht ganz sofort, ach wie süß, kommen sie aus der Schweiz oder im Französischen oder Italienischen. Lustigerweise ist mir diese Diktion des Schweizerdeutschen sehr stark geblieben im Hochdeutschen, was manchmal ein bisschen mühsam ist, weil die Deutschen tatsächlich das Gefühl haben, Schweizer seien grundsätzlich süß, weil sie süß klingen, womit sie sich massiv täuschen.
Sie sehen also nur süß aus, Frau Stempfli.
Nicht mal das.
Die Haare sind schwarz wie Ebenholz.
Das Strahlen, das passt auch. Berner Mädchen, sagt man. Berner Mädchen, also die Berner Mädchen, sagt man, sind tatsächlich die hübschesten in der ganzen Schweiz. Muss am Wasser und den Bergen hängen. Aber das sind alles nur Vorurteile. Oder Polemiken oder Freudeausrufe, die ja immer ein Kernchen Wahrheit in sich bergen.
Mani Matta, der vorhin gesungen hat, der Schweizer Liedermacher, der ist übrigens 1972 gestorben, da waren Sie noch keine 10 Jahre alt, der war von einiger Bedeutung in der Schweiz. Wurde der bei Ihnen zu Hause aufgelegt auf einen Plattenspieler?
Auch. Ich muss Ihnen einfach gestehen, der erste Plattenspieler, also den hatten meine Geschwister und nicht, und die haben dann nicht Mani Matta aufgelegt. sie sind einiges älter, ich bin ja ein Nesthäkchen, sondern am Radio wurde das oft gespielt. Damals war es noch eine Zeit, wo die öffentlich-rechtlichen Radios Schweizer Musik gespielt haben, was sie jetzt nicht mehr machen, was ein großer Skandal ist, weil es auch zeitgenössische, hervorragende Schweizer Bands gibt. Also ich finde dort, diesbezüglich ist die Schweiz weit, weit vorne, was die Kreativität junger Musiker und Musikerinnen betrifft. Am Radio, also eben, ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen und da lief der Radio, da wurde mitgesungen. Meine Eltern aber waren große George Gershwin-Fans. Die haben das geliebt. Und Schlager, deutsche Schlager. Also jedes Mal. Ich habe die deutschen Schlager natürlich als Kind und vor allem als Jugendliche gehasst. Ich finde auch jetzt immer noch so ein bisschen schwierig mit deutschen Schlagern. Aber dank meinen Eltern habe ich jetzt ein sentimentales Gefühl, wenn ich deutsche Schlager höre.
Das Berndeutsch, das war die erste Sprache und die erste Fremdsprache war dann
Hochdeutsch.
Hochdeutsch,
also, ja. Fremdsprache war Französisch nicht eigentlich, weil es ist an der Grenze, oder? Also Bern. Und meine Mutter ist ja mit 16 auch abgehauen zu einem welschen Maler. Also meine Mutter, wenn Sie denken, ich sei wild, haben Sie meine Mutter noch nie kennengelernt. Also großartig, sie ist in Gstaad aufgewachsen und mit 16 nach Montreux. Also, und sie hat immer einen großen Flair gehabt für die französische Sprache. Also Berndeutsch ist eh schon von der Sprache her sehr französisch durchzogen, hat also nichts mit Zürichdeutsch oder St. Gallerdeutsch zu tun. Also dieser Osten von uns aus gesehen. Und so war eigentlich meine erste Fremdsprache, richtige Fremdsprache, war dann Italienisch.
Und schön, dass Sie auch gesagt haben, Hochdeutsch sei eigentlich die erste Fremdsprache gewesen. Ist ja oft so.
Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ja,
Hochdeutsch. Ist ja auch.
Ja, also Hochdeutsch war für uns im Quartier auch die Spielsprache. Also immer, wenn wir irgendwelche Sendungen nachgespielt haben, überhaupt gespielt ist, Hochdeutsch ist die erste Fremdsprache und die erste Spielsprache. Und es ist total süß, das machen deutschschweizische Kinder immer noch. Und es klingt einfach ganz, ganz toll. Und eben wenn wir wichtig, in Anführungszeichen, wichtig sein wollten, haben wir immer Hochdeutsch gesprochen. Auch heute noch sind Schweizer und Schweizerinnen immer unglaublich beeindruckt, wenn ein Deutscher spricht. Das klingt einfach so wahnsinnig intelligent und geschliffen und wir haben einen totalen Minderwertigkeitskomplex. Jetzt nach ein paar Jahren in Deutschland weiß ich, auch die Deutschen kochen nur mit Wasser, selbst wenn sie besser klingen dabei.
Wie das halt so klingt. Ihre Mutter war eine geborene Reichenbach und
ja.
Erzählen Sie uns noch was, weil Sie sagten, Sie sind aus ganz einfachen Verhältnissen. Das ist nebenbei, vorhin haben wir auch über die Lage der Frau gesprochen. Jetzt wäre, was akademische Bildung betrifft, Ihre Herkunft als, ich darf das schon mal verraten, als Arbeiterkind.
Ja, also nicht, auch ein wichtiges wirklich sehr. Thema. Das ist, es gibt ja jetzt endlich einige ganz tolle, das Arbeiterkind, auch eine ganz tolle Schrift. Es ist tatsächlich so, dass bei mir noch, als ich bis 14 wurde ich sehr gefördert, weil ich ein unglaublich aufgewecktes Kind war, von Anfang an. Und aber zu Hause gab es nicht viel Bücher, also alles, was mit Habitus, was wir kennen von Baudrillard, oder also alles, was wir aus den soziologischen Theorien kennen. Das gab es bei uns alles nicht. Was es bei uns immer gab, war gutes, wunderbares Essen und viel Liebe und laute Musik, lautes Reden, lautes Nachdenken. Also ich bin sogenannt bildungsfern aufgewachsen, aber ich glaube, ich habe unglaublich viel Bildung so mitgekriegt in der sinnlichen Auseinandersetzung unter Menschen. Also ich möchte meine Kindheit diesbezüglich nicht missen, obwohl sie sehr schwer war. Ich wurde bis 14 unendlich gefördert, weil das alles 68er Lehrer waren. Also sehr junge Lehrer hatte ich, die waren großartig. Also die sind natürlich nach Hause gekommen, ja, das Mädchen, das muss unbedingt ins Gymnasium, noch ein Jahr früher und bla bla bla. Und sehr gefördert worden. Und dann bin ich in diesem furchtbaren, schrecklichen Gymnasium Kirchenfeld, das Sie vielleicht kennen als Hörer und Hörerin aus Nachzug nach Lissabon von Pascal Mercier, also Peter Bieri, auch dem Philosophen, in dieses schreckliche Gymnasium Kirchenfeld gekommen, dass ich, wenn ich es heute noch sehe, jedes Mal einen Anfall kriege, also auch zu Schimpfwörtern, auch zu Fluchen beginne. Es war furchtbar. Also ich bin in einer Griechischklasse gelandet. Wir mussten in der ersten Stunde, und eben wir reden nicht vom 19. Jahrhundert, sondern vom späten 20. Jahrhundert, aufstehen. Und der Lehrer kam rein und sagte, nennen Sie mir den Beruf Ihres Vaters. Und ich ganz selbstbewusst, mein Vater war damals gerade arbeitsloser Metzger. Und dieser kleingewachsene Deutschlehrer zeigt mit seinen Speckfingern auf mich, großes junges Mädchen, Bohnenstange, zeigt auf mich und sagt, Sie gehören sicher nicht zur zukünftigen Elite der Nation. Und ich schaue den so an und habe ganz spontan, wie meine Mutter reagiert, wissen Sie was, ich bin wahrscheinlich die einzige Elite dieser künftigen Nation. Aber das bedeutete, ich habe ja ein Jahr weniger machen müssen im Gymnasium, weil ich ja ein Jahr in den USA war und mit meiner alten Klasse die Matura machen konnte. Aber das bedeutete für mich wirklich 3,5 Jahre unterm Rad. Es war die schrecklichste Zeit meines Lebens und ich finde es nach wie vor unmenschlich. Junge, kluge, wissensbegierige, neugierige, spielerische, fantasievolle Menschen in ein derartiges Korsett sogenannt klassischer Bildung zu pressen, das ist wirklich unfassbar. Und es passiert immer noch in Europa, also in vielen europäischen Ländern. Und vor allem, weil es sehr klassenspezifisch heutzutage ist, noch schlimmer nach Klasse orientiert und strukturiert. Was mit der Philosophie, die ich ja zeige, was mit dieser Verdinglichung der Welt sicher zu tun hat.
Ist es heute noch schlimmer, wirklich? Also, dass es weniger durchlässig ist?
Absolut, absolut. Wenn Sie schauen.
Ich meine, oder glauben Sie, dass man an den Schulen noch so erniedrigt wird?
Ja, also ich höre immer wieder, also gerade von Mädchen höre ich immer wieder, also den Studentinnen dann höre ich immer wieder furchtbare Geschichten. Auch von Migrationskindern höre ich unglaubliche Geschichten. Also türkische Freundinnen hier in Deutschland, die im Gymnasium ganz, ganz Ähnliches erleben mussten, also die jetzt irgendwie 32 sind oder so. Und die Zahlen geben mir recht. Also die Chancengleichheit, das nennt man soziale Mobilität, ist in Deutschland und der Schweiz nach wie vor pitoyable. Also ein Akademikerkind hat 8-mal die höhere Chance, auch Akademikerin zu werden als ein Arbeiterkind oder eben ein Kind aus sogenannten bildungsfernen Milieu. Das sagt sehr viel aus über die Verteilung der Macht, die sich sehr, sehr hartnäckig hält. Es ist leider in Frankreich nicht viel anders, ein bisschen, aber das ist so sehr europäisch. Also dieses Standesbewusstsein bleibt hängen. Ich muss Ihnen aber zu meinem großen Schrecken erzählen, dass es in Großbritannien noch viel furchtbarer ist. Also dort ist die Klassengesellschaft dermaßen ausgeprägt. Das haben wir ja gesehen mit David Cameron und seinen wirklich abstrusen sexuellen Initiationsriten, die eigentlich alles aussagen über die britische Oberklasse, die es sich eben leisten kann, im Latexanzug beim Sex zu ersticken, was einem Arbeiterkind nie in den Sinn kommen würde. Also auch hier könnten wir uns stundenlang über den Habitus über die Konstruktion von Menschen gemäß Menschenbildern und der Verdinglichung diskutieren. Also das Thema hat bei mir wahrscheinlich schon im Gymnasium begonnen mit einem Aufruhr des Denkens gegenüber irgendwelchen Korsetts und das unter dem mit dem Hintergrund, es ist ein klassisches Gymnasium. Also wir waren ja eigentlich da, um die große europäische Bildung genießen zu können.
Regula Stempfli, Sie haben Musik mitgebracht aus, ich glaube, das ist eine englische Band?
Yes. Ja, das sind Hammer. Das ist der Hip, das ist neu. Das habe ich über meine Söhne, Teenage-Söhne getroffen. Übrigens die Söhne und ich, also die Kinder und ich, möchte ich sagen, weil sonst werden sie immer als Söhne schon kategorisiert. Also meine Kinder und ich lieben es miteinander, Musik, ganz, ganz laut Musik zu hören und wirklich wahnsinnig laut und dazu zu tanzen. Das ist eines der besten Stücke, Hammer by Foals.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde der Musiktitel aus der Originalfassung entfernt.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Regula Stempfli ist heute bei uns zu Gast, Politologin und Philosophin und ja, was eigentlich alles, auch noch, Mutter von drei Kindern, sage ich jetzt absichtlich. Ich hätte jetzt bei einer Söhne gesagt und wäre ihnen zu nahe getreten.
Ja, weil ich finde, Kinder, wissen Sie wieso auch? Ich habe das ja auch im Buch Die Vermessung der Frau erzählt, als ich aufgewachsen bin in Bern.
Entschuldigung, wir machen jetzt aber keine große Gender-Diskussion.
Nein, das ist, weil vor allem wird dann wieder völlig alles entpolitisiert und das ist ganz das Gegenteil dessen, was ich will. Ich möchte nur sagen, dass ich eben als Kind noch aufwachsen konnte und nicht als Mädchen. Also, dass ich Mädchen war dann erst offensichtlich als nach der Pubertät. Hat mich auch nie gestört, Mädchen zu sein. Und ich finde, dieses Kindsein ist verloren gegangen. Auch unter älteren Menschen dann immer diese Kategorisierung. Also es ist ja nicht nur der Gender, sondern ist dann auch die Nationalität. Also ich bin ja wirklich radikal, was das Menschsein betrifft. Zum Beispiel die Kategorie Flüchtlinge ist wahnsinnig schwierig, entspricht den Menschen nicht. Und die Diskussion um Quoten für Flüchtlinge ist auch so völlig absurd. Es ist wirklich unanständig. Also in 100 Jahren werden die Menschen ihre Köpfe schütteln und denken, was waren das für furchtbare Menschen, die von Quoten für Menschen diskutiert haben aufgrund von bestimmten Kriterien. Also mein Vorschlag beispielsweise in der Flüchtlingskrise gemäß Hannah Arendt auch wieder wäre, gibt allen sofort den europäischen Pass, einen EU-Pass. Meinetwegen nur für 5 Jahre oder für 10 Jahre. Ich kriege auch nur einen Pass für höchstens 10 Jahre. Aber dann ergeben sich alle Quoten, alle Diskussionen, wer gehört jetzt wohin und was sind wir und was sind ihr. Diese Diskussionen ergeben sich so nicht mehr, sondern es ergeben sich ganz andere Diskussionen, nämlich Gespräche über das Zusammenleben von Menschen. Und da sehen wir, das ist der Descartes, also das ist die kartesianische Wende. Dass es den Menschen, den Politikern, den Wirtschaftshainis erlaubt ist, den Bankers erlaubt ist, Menschen aufgrund ihres abstrakt festgelegten Warencharakters einzuteilen. Sorry, Flüchtlinge, Anführungszeichen, sind auch haben einen wahren Charakter. Ich kann es auch nicht mehr hören, es wird der deutschen Volkswirtschaft gut tun. Sie schauen dann zu uns, wenn wir mal alt sind. Also es sind furchtbare Kategorien und das Schlimmste daran ist, dass es nur noch Ethiker und Ethikerinnen und Philosophen und Philosophinnen gibt, die das dann auch noch als Expertinnen vor laufender Kamera oder in den öffentlichen Medien verbreiten und für richtig halten, ohne einen einzigen kritischen Gedanken dazu zu äußern. Da bin ich echt fassungslos. Also wenn Sie den Mainstream der Philosophen anschauen in Deutschland, auch in Großbritannien,
Frankreich ist ein bisschen anders. Der Philosophin oder auch Ethikerinnen, dann sehen sie diese unreflektierte Kategorienhaltung, die denen schon wie ein Korsett abgespeichert ist in ihrem Hirn. Also in der Schweiz gibt es zwei ganz große Verteidigerinnen, beispielsweise die Laienmutterschaft, sehr sinnigerweise eine Dozentin, eine Professorin für Privatrecht. Das passt. Und der Moderatorin der einzigen philosophischen Sendung, die es gibt im schweizerischen Fernsehen. Also, die Leihmutterschaft verteidigen. Und wissen Sie, mit welchem Argument?
Gibt es sicher noch andere, aber sagen Sie mir das Argument.
Ja, Argument, Sie sind sehr prominent, diese Frauen, weil Sie Frauen sind. Also das Argument ist...
Mein Bauch gehört mir, Frau Stempf.
Ja, genau, es wird dann noch als feministisch verkauft, als Emanzipation, als modern und immer wieder auch diese völlige Fehlkategorie, ja, das ist doch keine moralische Frage. Natürlich ist keine moralische Frage, sehr verehrte Damen und Herren, es ist eine politische Frage. Aber dann zu vergleichen, also die Ethik, die moderne Ethik vergleicht ja alles mit allem, das ist eben auch die Eroberung der Welt als Zahl. Die moderne Ethik sagt dann, wir haben eine Gleichgültigkeit, eine Gleichwertigkeit von allem und wir vergleichen das auch eben. Und da sage ich, dann vergleichen sie auch Menschenfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Pferdefleisch.
Wenn alles seinen Preis hat, ist das theoretisch möglich.
Genau. Genau. Und das sind aber das finde ich auch in Ordnung, das kann man aus Theorie so proklamieren. Dem aber dann da so zu tun, das sei objektiv, das sei sachlich, das sei rational, das sei vernünftig, heißt tatsächlich die Aufklärung am Schwanz aufzuhängen. Entschuldigen Sie mir meine große Energie in diese Frage, aber ich merke, wie hier die Entpolitisierung so weit geschritten ist, dass wenn man irgendwas sagt, hat als Frau gegen Leihmutterschaft, dann in eine ganz rechte, grausige Ecke geschoben wird, wo ich überhaupt nicht hingehöre, wirklich nicht.
Wenn Sie mögen, können Sie noch ein paar Argumente gleich loswerden? Zum Thema Leihmutterschaft, ich weiß nicht, ist eigentlich schon klar geworden, warum Sie das damit nicht so viel anfangen können. Aber das führt uns auch zum Punkt, den wir ohnehin noch behandeln wollten, was am Anfang unseres Gesprächs schon mal kurz zur Sprache kam, nämlich der Körperkult als Religion. Und sollen wir uns vorher noch Linkin Park anhören?
Ah, das passt doch wunderbar.
Das passt?
Ja, das passt wunderbar. Hands Held High, es ist ein Protestsong gegen das sich einordnen lassen.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde der Musiktitel aus der Originalfassung entfernt.
Regula Stempfli ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Sie hat sich Linkin Park gewünscht mit dem Titel Hands Held High und das ist für sie Anlass, mit mir, mit uns nochmal drüber zu sprechen, warum der Körperkult, so wie es sich heute darstellt, eine Religion sei, Frau Stempfli.
Mhm. Es ist ja so, dass die Definition, eigentlich ist es nicht der Körperkult, sondern es ist diese Verdinglichung, diese Sucht und Suche in der Materie, alles Leben erklären zu können. Also die ganze Metaphysik, die wegfällt, oder also die Sprache. Wir sind ja in einer wirklich wahnsinnigen Welt gefangen, von der wir von Politik, Wirtschaft und auch vor allem Kultur in der Bildung mit Bologna in ein Schema gepresst werden, das mit Menschsein und Lebendigsein nichts mehr zu tun hat. Dort komme ich mit dem Heidegger. Also Heidegger, der mal gesagt hat, die Eroberung der Welt als Bild. Was heißt das in meiner Übersetzung? Das heißt, dass es nur noch eine gültige Religion und Erklärung gibt aller Phänomene der Welt. Und das ginge noch, das kennen wir aus der Geschichte. Es gab schon immer eine Priesterklasse und ein Herrschaftssystem, das den Menschen vormachte, weshalb es richtig ist, dass sie ein Sklavendasein erleben müssen. Das Entscheidende hierbei ist aber, dass diese Eroberung der Welt als Bild, als Einziges, als Uniform uns noch als vernünftig gepredigt wird. Also Sie sehen das in der Finanzkrise, ich bin nach wie vor wortlos, was passiert ist, 2007, 2008 vor allem, dass es geht mit Milliarden Verlusten so zu tun, als wären irgendwas systemrelevant. Also Leerverkäufe, hallo, Leerverkäufe. Also mit nichts Milliarden zu scheffeln und dann die Menschen jetzt zahlen zu lassen. Und vergessen Sie nie, also alles, was wir jetzt erleben und auch die Interpretation hören wir viel zu wenig engagiert. All das, was wir politisch jetzt erleben, ist eine Auswirkung der Bankenkrise 2008. Und ich finde das wirklich phänomenal, wie es dem Neofeudalismus namens Neoliberalismus gelungen ist, mit der Wissenschaft zusammen uns ein Nichts für ein Nichts vorzumachen. Mir ist etwas, was ich Ihnen zeigen will mit dieser Eroberung der Welt, das Bild. Überlegen Sie sich mal, wie Ihre Identitätskarte aussieht. Schauen Sie einfach schnell Blick drauf.
Sie meinen den Personalausweis?
Personalausweis, ja, heißt es bei der Identité. Ja, Carte d'Identité. Ja. Ein Personalausweis, danke. Also, aber der Personalausweis, der hat nicht zufällig die Form einer Kreditkarte. Sieht aus wie eine Kreditkarte. Mit Nummern, Zahlen, Chiffren, sogar das Format ist dasselbe. Schauen Sie in Ihre Brieftasche. Sie sehen überall nur noch Kreditkarten.
Das ist doch praktisch.
Genau das höre ich auch immer in den Unterricht.
Und außerdem, was Sie hier alles sagen, ist doch nichts Neues. Das war schon immer so. Und was haben Sie gegen Ökonomie und vor allem gegen den ökonomistischen Blickwinkel auf die Welt?
Es hat weder mit meinem ökonomischen Blickwinkel zu tun, noch mit einem neuen... Nein, was ich... im Gegenteil, Sie schauen nicht genau hin. Sie lassen sich als Sklave verkaufen und tragen eine Sklavenbrille, ohne auch nur einmal den Wunsch zu verspüren, richtig hinzuschauen. Also bei mir ist diese Kreditkarte mit dem Personalausweis ist für mich wirklich nicht nur ein Symbol, sondern es ist tatsächlich so, dass der Mensch je länger, je mehr nicht mehr Kapital hat, sondern Kapital ist. Also die lebendige Münze. Früher hieß es Numerus Dei, also es war eigentlich das Gottesabbild, die Münze, oder? Aber heutzutage ist der Mensch die lebendige Münze geworden. Vor allem natürlich die Frauen. Als Erste, eben mit der Leihmutterschaft oder Organtransfer. Eben wir haben, also die Menschen haben kein Kapital mehr, sondern sie sind das Kapital. Und das zeigt sich in ganz vielen Punkten. Oder denken Sie an die Bologna-Reform. Also, dass das niemandem aufgefallen ist, wie heißen die Noten, die Sie kriegen, wenn Sie ein Studium abschließen in Bologna? Kreditpunkte. Das ist eine Erbsenzähler-Mentalität. Also Sie holen Credit Points. Und das sind alles so Dinge. Und nochmals, wenn ich so klinge, als wäre ich hier empathisch oder wahnsinnig aufgeregt, habe ich mich noch nicht wirklich aufzuregen begonnen. Das sieht dann noch anders aus und klingt anders. Und B, hat schon Immanuel Kant gesagt, Intelligenz ist nicht nur eine Frage des Geistes, sondern eines des Herzens. Und etwas, was ich von Anfang an immer wieder zurückgebe an die Kritiker, die dann sagen, ja, du musst das cool und rational und distanziert vortragen, verweise ich auf Hannah Arendts Schrift Eichmann in Jerusalem, die doch tatsächlich für ein und für alle Mal aufgeräumt haben sollte mit dem Bedürfnis von irgendwelchen Menschen, cool zu bleiben oder den Überblick zu bewahren wollen, weil das macht die Schreibtischtäter aus. Das macht diese Kreditpunktensammler aus. Noch ein Punkt wegen diesen Kreditkarten und Personalausweisen. Also die Schweizerische Nationalbank, die ja immer sehr, sehr avantgardistisch ist, wenn es um das Wirtschafts- und Währungssystem geht. Also John Voltaire hat gesagt, siehst du einen Schweizer Banker zum Fenster rausspringen, spring ihm nach, es gibt sicher was zu holen. Also die Schweizer Nationalbank hat Anfang dieses Jahres 2015 verkündet an einer Londoner Konferenz, das Bargeld muss dringend abgeschafft werden. Stellen Sie sich vor, liebe Hörerinnen und Hörer und auch lieber Herr Langer, das Bargeld abschaffen. Also wenn John Dostojewski gesagt hat, dass die geprägte Münze auch ein Stück geprägte Freiheit ist, und selbstverständlich muss das Bargeld abgeschafft werden, dann sagen sie, es geht um die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Nein, Qualität. Überhaupt nicht. Die organisierte Kriminalität, genau, die organisierte Kriminalität ist schon längst, hat schon längst Staatmacht. Nee, es geht darum, mit der Abschaffung des Bargelds, die Menschen vollends zu verfügbaren Daten und Kapital zu machen. Genau das, was passiert ist mit der Bankenkrise 2008. Weil es sind Sie und ich, die die Bankenkredite bezahlen und nicht die verantwortlichen Ökonomen, Professoren, Nobelpreisträger, Bankiers und Politiker. Einfach nur, damit das nochmal gesagt wird. Und auf all das komme ich, wenn Sie Vita Activa von Hannah Arendt lesen aus dem Jahr 1957 oder 59.
Und wieder Hannah Arendt ist, die bei Ihnen eine so große Rolle spielt. Und alles, was Sie jetzt gesagt haben, führt uns zum Geist des Wettbewerbs, zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Mechanismus der Konkurrenz mit all ihren Credit Points. Und Sie haben ja übrigens auch recht mit der Abschaffung des Bargelds. Es gibt ja schon Leute, die sich die entsprechenden Identifikationschips unter die Haut haben pflanzen lassen. Und Sie wollen noch was loswerden?
Also ich möchte etwas sagen zum Barcode. Und ich möchte auch etwas sagen dazu, dass ich nicht einfach eine Kritikerin bin, so im klassischen Sinne der Ökonometrie, sondern ich gehe wirklich weiter in der Analyse der Eroberung der Welt als Bild. Ich gehe unter die Haut. Ich habe beispielsweise mit Hannah Arendt den Verlust der Sinnlichkeit der weiblichen Scham festgemacht. Und nach wie vor wird überall in den Medien über unterschiedlichen Rasuren diskutiert. Und kein Mensch nimmt den Gedanken auf, dass wenn die Menschen, die Sinnlichkeit, die Möglichkeit von öffentlichen Räumen, sich als Mensch auch einzubringen mit anderen Menschen, verloren hat, was jetzt schon stattfindet, also gerade auch unter den Jungen, ist natürlich diese Schmucktendenz, bis unter die Haut zu gehen. Also bei den Frauen sind es ja sogar jetzt mittlerweile die Schamlippen. Ist das wiederum eine am eigenen Körper vollzogene Religion? Es geht eben weiter als die Verdinglichung, es geht weiter als die klassische linke Kritik an den ökonomischen Beziehungen. Es geht noch viel weiter, weil es geht tatsächlich um die Identifikation herrschender Politiken, die wir ja selber sind. Also wir vollziehen ja die Apps unter unserer Haut, die wir unter unserer Haut tragen oder am Armband selber. Und ich möchte nicht verstanden werden, dass ich das alles schlecht finde. Im Gegenteil, ich finde, es gibt ganz viele Dinge, die haben sich massiv verbessert durch quasi die Berechnung der Welt. Was ich aber will, und da werde ich nicht aufhören, ist, genau hinzuschauen, inwiefern all diese Techniken zur Versklavung des Menschen oder zu unserer Freiheit beitragen. Und dass wir viel mehr unser Augenmerk auf die Freiheitswirkung dieser Apparaturen setzen könnten. Beispielsweise, wenn es so viele Maschinen gibt, die alles erledigen können, ist es großartig. Haben wir alle Menschen ein Recht auf bedingungsloses, garantiertes Grundeinkommen? Also es gibt auch ganz viele Freiheitsvisionen, die sich hier ergeben, aber die können wir gar nicht diskutieren, weil der Apparat mit der Bologna-Reform tatsächlich wirklich nur Denkmaschinen herstellen will, die keinen kritischen Gedanken mehr fassen oder mit Kulturtechniken Diskriminierungen massiv Menschen aus allen Gremien dann rausschmeißen, Preise, also die ganz klassischen Diskriminierungsschienen, die schon mehrfach in der Geschichte geübt wurden, anwenden. Und das passiert ganz, ganz vielen in der heutigen Gesellschaft. Und für mich ist es wichtig, und eben mit Hannah Arendt, es gibt eine ernstere Gefahrensituation, dass eben diese ganzen Theorien des Behaviorismus, jetzt das Zitat, dass es denkbar ist, dass wir, genau, und jetzt ist das Zitat von Hannah Arendt, dass wir schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden, die die Geschichte je gesehen hat. Also die Lebendigkeit verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
Arbeiten, herstellen, handeln, das waren doch die drei Schritte bei Hannah Arendt in Vita Activa, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich komme deswegen drauf, weil sie sagt, naja, wenn die Maschinen jetzt die Arbeit schon erledigen, dann haben wir eigentlich keinen großen Druck mehr, uns ums Überleben zu sorgen. Aber das ist ja genau der Kniff. Man braucht eine wirtschaftliche Grundlage und jetzt muss man sich nicht mehr das Leben verdienen, sondern das Recht zu leben muss man sich verdienen. Man braucht ja sein Einkommen und damit Auskommen, als wäre irgendwie nicht genug da. Aber das Gegenteil ist ja der Fall.
Mhm. Also Daniel Hani, der führende Mensch in der Schweiz, der auch eine Initiative lancieren wird für das bedingungslose Grundeinkommen, fragt so schön in seiner Schrift, was fehlt eigentlich, wenn alles da ist? Also das wäre dann ein anderes Gespräch, das...
Ja, aber es hat auch zu tun mit dem Buch aus ihrer Feder, Die Vermessung der Frau. Wir haben ja schon geklärt, dass das auch ein Thema für Männer ist, also auch eine tolle Lektüre für die Herren der Schöpfung. Die Frauen scheinen, und da haben sie auch eine schöne Perspektive auf den Feminismus, unter einem besonderen Druck zu stehen, die müssen ihren Mann stehen. Sie tun das ja auch. Ich könnte Sie jetzt auch noch fragen, wie Sie das eigentlich geschafft haben, Karriere und Kinder unter einen Hut zu kriegen, wenn es nicht zu klischeebeladen wäre. Sie sind eine erfolgreiche Frau, haben auch eine akademische Laufbahn hingelegt. Sie wissen, was Erfolg ausmacht und sind oft genug auf Konferenzen gewesen, wo sich Managerinnen getroffen haben. Das ist auch ein Biotop, in dem man so seine aussagekräftigen Beobachtungen treffen kann.
Tatsächlich sind diese Treffen immer sehr aufschlussreich. Vor allem, wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Früher sahen wissenschaftliche Kongresse auch sehr unterschiedlich nach Ort, je nachdem, wo wir waren, in Oslo oder Paris oder irgendwo, und nach unterschiedlichen Menschen. Also die älteren Menschen waren ganz anders gekleidet als die jüngeren Menschen, die Frauen ganz anders gekleidet als die Männer beispielsweise. Also so in den letzten 10 Jahren sehen sich alle gleich. Also es ist diese Uniformierung, diese Brandisierung, dieser Anzug, die aus Frauen Männer macht und aus Männern irgendwelche Funktionsträger. Das wiederum ist für mich ein Zeichen dessen, was vor unseren Augen passiert. Auch die Regierungen, wenn Sie die Regierungsbilder von ganz unterschiedlichen Ländern anschauen, die sehen alle gleich aus. Also ob es jetzt Türkei oder Kanada oder Frankreich sind, die Regierungsmenschen sehen alle gleich aus. Die Frauen sowieso. Ich sag ja, ich finde es auch lustig, immer wieder zu sagen, also statt Frauen, ich bin ein Mensch mit Menstruationshintergrund. Der ist auch wunderbar, von Caroline Kebekus, ein Mensch mit Menstruationshintergrund, mit oder ohne Menstruationshintergrund. Da kann man ganz viele Spiele machen damit. Ich sage einfach eines, auch das sind je nachdem diese Gleichmacherei, alles ist also Gleichmacherei im negativen Sinne, die Menschlichkeit rausnehmen, sondern aus allen Menschen nur noch Funktionsträger in Bezug auf das Kreditpoint-System zu bringen, dort einfach aufgepasst. Und da habe ich einfach gemerkt, dass der Feminismus sich dort völlig hat verkaufen lassen, respektive kaufen lassen. Es werden heute Dinge als feministisch verkauft, die absolut nichts mit der Menschlichkeit und nichts für die Menschen mit Menstruationshintergrund zu tun haben. Und das finde ich schon ein grandioses Phänomen des Kapitalismus, dass er tatsächlich schafft, eine Gleichmacherei schafft, eine totalitäre Gleichmacherei, die wir so eigentlich nur aus den Rassendiskussionen kennen. Also auch bei der Vernichtung des europäischen Judentums beispielsweise, als Historikerin haben wir das lange diskutiert, gab es spielte die Geschlechterdifferenz beispielsweise absolut keine Rolle. Also dort die Nähe des Rassismus zum Kapitalismus, wie Menschen eingeordnet sind. Ich finde nach wie vor, dass das Diktum von Adorno, ich habe ganz viele Probleme mit Adorno, Aber das Diktum von Adorno, das nehme ich schon. Ah, nein, es war nicht mal Adorno, es war Horkheimer, der gesagt hat, wer vom Kapitalismus nicht sprechen will, muss vom Faschismus schweigen. Finde ich schon wieder bedenkenswert in der heutigen Zeit. Also wer über den Rassismus diskutieren will, den Nationalismus, muss tatsächlich über das Wirtschaftssystem diskutieren, auch im Feminismus sowieso. Und ich finde es so betrüblich, dass die scheinbar großen Denker in Anführungszeichen von heute entweder ganz alte Männer sind, die immer wieder zitiert werden, Enzensberger und so, also nichts, oder Habermas, nichts gegen die älteren Herren. Wobei beim Habermas bin ich ein bisschen bitter, weil er die Hannah Arendt nicht so zitiert, wie er sie hätte zitieren sollen. Weil das Denken ist wirklich bei vielen dieser Medienwissenschaftler oder Philosophen geprägt von Hannah Arendt, und seltsamerweise weisen die Männer das sehr ungern aus. Das finde ich schon auch spannend. Also das nur die Nebenbemerkung. Aber wie gesagt, heutzutage sollte tatsächlich dieser Vermessungswahn, die Welt als Zahl in Bezug auf Macht und Geld, was die lebendige Münze Mensch ausmacht, wieder in einen Zusammenhang geführt werden. Das war auch bei der Griechenland-Krise so. Also wie der Konflikt, der ein ganz extrem starker ökonomischer und ein Machtkonflikt darstellt zwischen dem Finanzminister Varoufakis, dem ehemaligen von Griechenland, und dem Finanzminister von Deutschland, Schäuble. Das wurde so personalisiert. Das ist eben auch Biodiktatur. Da wurden persönliche Eigenschaften hervorgehoben, die hatten nichts, null, nada, zero mit der tatsächlichen Machtauseinandersetzung zu tun, wo wir Zeitgenossen waren, um das anzuschauen. Und das sind so, das ist eben, was ich in der Philosophie auch zeige, wie diese Entpolitisierung wichtiger politischer Zusammenhänge nicht einfach zufällig erfolgt, sondern tatsächlich sich quasi selber reproduziert.
Das kann man nachlesen in Ihrem Buch «Die Vermessung der Frau von Botox, Hormonen und anderem Irrsinn». Erschienen ist es im Gütersloher Verlagshaus. Und Sie zitieren darin auch noch einen anderen Denker, nämlich Peter Sloterdijk, der da sagte, Weiblichkeit und Sachlichkeit sind zwei Namen für ein und dasselbe. Ist das so?
Ja, Weiblichkeit und Sachlichkeit. Ja, und dann sagt er noch schön, den Nachfolgesatz haben Sie, glaube ich, nicht gesagt. Hätte der Neoliberalismus sehe den Neoliberalismus aus wie Heidi Klum, hätte er Titten aus Zement. Und ich habe einen großen Artikel geschrieben jetzt, einen wissenschaftlichen Artikel über Neoliberalismus und Frauen, und habe das vorangesetzt. Die Titten aus Zement finde ich großartig als Bild, wie Peter Sloterdijk großartige Sprachbilder in Anlehnung und Verehrung an Nietzsche und Schopenhauer bringt. Was mich übrigens zu etwas bringt als Trost für alle Denkerinnen und Denker da draußen, junge oder alte. Denken Sie einfach immer daran, wenn Sie übers Geländer denken, vielfältig und anders denken, denken Sie daran, dass Nietzsche und Schopenhauer, also die zwei Philosophen für Kunst und Neuzeit, die zwei Philosophen, die, was auch immer man von ihnen haltet, aber als Inspiration nach wie vor immer wieder ganz, ganz, ganz viel hervorrufen, die zwei waren zu ihrer Zeit völlig unbekannt. Also nicht gerade völlig, völlig unbekannt, aber völlig nebensächlich. Das sollte ein Trost dafür sein, dass all diejenigen, die jetzt, die gerade im Denken als Experten, als sogenannte Experten, die Gebiete, die Fächer, die Medien vollstopfen, nichts mit dem zu tun haben, um was es eigentlich geht, nämlich gewisse Wahrheiten zu suchen oder neu zu erzählen.
Und warum Denken schön macht, kann man in Ihren Büchern nachlesen, Regula Stempfli. Übrigens, da gibt es auch noch so ein schönes Bonmot, das Sie da bringen. Immanuel Kant hätte heute an unseren Universitäten keine Chance mehr, weil er es geschafft hat, in 10 Jahren nur ein Buch zu veröffentlichen. Und mit einem so kurzen Verzeichnis wird man nichts mehr an Bologna.
Ja, es geht ja noch großartiger. Also 1754 dachte ein preußischer Hauslehrer über den Kosmos nach, oder? Ohne auch nur eine mathematische Formel zu benutzen. Und das war die allgemeine Naturgeschichte und die Entstehung des Kosmos. Auch von Immanuel Kant, ohne eine einzige mathematische Formel. Und wissen Sie was? Erst 1923 wurde das durch Hubble bestätigt. Diese Schrift von Immanuel Kant, Allgemeine Naturgeschichte und die Entstehung des Kosmos, ohne Computer, ohne Rechenfibel. Ich finde, genau solche Dinge sind großartig. Wir müssen einfach auch der Gesellschaft auch mehr wieder Raum geben, dass sich aus dem Denken auch die Materie verändern kann und nicht aus dem Rechnen.
Regula Stempfli, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen.
Danke Ihnen für die Einladung.
Und am kommenden Sonntag wird zu Gast sein und zu hören sein im Gespräch mit meinem Kollegen Joachim Scholl die Jazzlegende Rolf Kühn. Und wir hören zum Abschluss als Rausschmeißer auf Ihren Wunsch, Frau Stempfli, Blood Flood Part 2 von, wie heißt die Band?
Old Jay. Fantastisch. Also wenn Sie hören und dann zwischendurch schnell ganz laut stellen, merken Sie, wieso das unter die Haut in der Sinnlichkeit geht.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde der Musiktitel aus der Originalfassung entfernt.